Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast, deinem Lieblingspodcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir. Ich finde es immer spannend, wenn ich so zurückgucke, wen ich schon alles in meinem Podcast hatte. Und das sind ja mittlerweile schon weit über 100 verschiedene Menschen. Und teilweise habe ich auch noch Kontakt zu den Menschen, teilweise nicht. Und zu meinem heutigen Gast habe ich die ganze Zeit eigentlich Kontakt gehabt. Wir waren ziemlich vor 3 Jahren, waren wir zuletzt online. Am 18. Oktober ist die Episode online gegangen. Und ich freue mich riesig auf Katie Drives. Hallo Katie.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich mal wieder dabei sein darf. Mensch, 3 Jahre, das ist auch echt lange her. Hatte ich gar nicht mehr so vor Augen.
Ich musste heute Morgen echt gucken und habe gedacht, so ist das schon so lange her. Aber wir haben uns damals auf dem Mental Health Festival in Lüneburg kennengelernt.
Ja, genau. Das war dann ja noch ein Antacken davor. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir dann direkt den Podcast, die Folge aufgenommen haben. Aber ja, das ist alles schon eine Ecke her. Das ist spannend.
Genau, die Zeit rennt. Wir hatten die ganze Zeit Kontakt und haben auch zusammen gearbeitet. Das werden wir natürlich nachher noch erzählen, was wir zusammen gemacht haben. Aber erst mal, Katie, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach mal vor.
Also, ich bin Katie Drives und ich mache Musik. Das ist so englischsprachiger Pop-Rock, so ein bisschen 2000er inspiriert, aber hat auch viele Einflüsse aus diversen anderen Genres. Kann man sich so ein bisschen Avril Lavigne, Paramore, Against the Current mäßig vorstellen. Und ich mache das Ganze seit 2021, beziehungsweise habe 2020 so schon im Hintergrund angefangen und 2 EPs rausgebracht, spiele auch relativ viel live. Für live habe ich eine Band, ansonsten agiere ich als Solokünstlerin und habe auch ganz viel neue Musik in der Pipeline und werde auch weiterhin ganz viel live spielen. Und so läuft das alles. Und ich lebe in Berlin.
Wir nehmen die Podcast-Episode am 6.11. auf. Ich sag mal, was für eine Nacht. Also wir beide nicht. Also du bist in Berlin, ich bin in Walsrode. Aber als ich heute Morgen geguckt habe, was in Amerika los ist, habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Wie siehst denn du das?
Ja, ich habe eben auch gerade Instagram einmal aufgemacht und habe dann, ich glaube, es war von der Tagesschau, einmal dieses große Bild gesehen, wie viel Rot da auf der Karte ist. Auf jeden Fall absolut erschreckend. Ich habe mich ansonsten, wie jetzt genau die Nacht verlief und so weiter, noch nicht weiter informiert. Wir nehmen ja jetzt auch gerade um 9.30 Uhr beziehungsweise 9.45 Uhr auf. Deswegen, mein Tag ist noch nicht so lang. Aber das war ja auf jeden Fall schon ein sehr einprägsames, sehr vielsprechendes Bild. Und ich war gerade erst vor kurzem das allererste Mal in den USA. Ich war im Urlaub in New York. Deswegen ist mir jetzt das Land auch irgendwie nochmal so ein Tacken näher. Es ist das ja irgendwie immer so ein ganz, ganz ferner Kontinent gewesen. Und das ist auf jeden Fall erschreckend. Also was da jetzt passieren wird und wie das die nächsten Jahre da werden. Wahnsinn. Auch was man ja vorher immer mitgekriegt hat, ist also unvorstellbar, wie man den wählen kann. Naja.
Hoffen wir, dass es alles friedlich bleibt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Und man kann ja auch so einen Präsidenten stürzen, ne? Wenn es gar nicht geht, glaube ich, oder?
Ich weiß nicht. Also sieht man ja, wie wunderbar das in Russland funktioniert, Putin da wegzukriegen von der Macht. Nämlich leider ja gar nicht. Ich weiß nicht.
Ich habe dich nicht eingeladen, um jetzt über Politik zu sprechen, aber ich fand das, ich fand diese Nacht halt, also ich habe auch geschlafen. Ich habe es auch heute Morgen erst im Internet gesehen, was in der Nacht passiert ist.
Das ist ja was die ganze Welt bewegt. Also da ist ja jeder...
Das denke ich auch, ja. Jetzt fragen sich vielleicht die ein oder anderen ZuhörerInnen, Katie Drives macht Musik, okay. In dem Podcast geht es eigentlich um Mental Health. Was machst du in einem Mental Health Podcast?
Also ich glaube, damals war ja überhaupt erstmal der Aufhänger, dass wir uns ja auch in diesem Kontext überhaupt kennengelernt haben. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, auf der es Musik-Acts gab. Ich habe zum Beispiel auch gespielt. Aber das Ganze war halt total thematisch geframed zum Thema mentale Gesundheit. Deswegen sind wir über das Thema auch direkt ins Gespräch gekommen. Ich habe damals zu der Zeit auch noch mich mehr damit beschäftigt, weil ich meine Masterarbeit auch zu diesem Thema verfasst habe. Im musikalischen Kontext. Das Thema Herausforderungen ergeben sich für das KünstlerInnenmanagement in der Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten Celebrity Musicians. Also gerade damals war ich besonders in dem Thema drin. Aber auch so als Songwriterin, da verarbeite ich natürlich auch irgendwie Themen, die so rundum, ist jetzt weniger so eine pathologisierte Seite, aber auf jeden Fall sich auch mit Mental Health-Themen beschäftigen und so mit dem menschlichen Gemüt einer jungen, heranwachsenden Frau. Und ich hatte auch in den letzten Jahren natürlich viel, auch gerade so in dieser Corona-Zeit, in meinem persönlichen Umkreis viel miterlebt von Personen, die unter Depressionen gelitten haben. Hab da sämtliche Symptome irgendwie so miterlebt, wie es ist, auch irgendwie in Sorge zu sein um Personen, ob die sich vielleicht was antun. Es war so in dieser, auch als ich meine erste EP gemacht habe, in dieser Corona-Zeit, fast alle der engsten Personen, mit denen ich damals irgendwie zusammen war, der soziale Kreis war dann ja auch klein, durch die Pandemie, waren selbst betroffen von psychischen Erkrankungen. Deswegen habe ich da in den letzten Jahren auf jeden Fall ziemlich viele Berührungspunkte gehabt. Und sehr wichtiges Thema, auch in der Musikbranche, gesamtgesellschaftlich. Und so bin ich da irgendwie recht viel drin auch.
Magst du von deiner Arbeit erzählen, was so das Ergebnis im Endeffekt deiner Arbeit ist?
Ich habe tatsächlich das extra heute Morgen nochmal aufgeschlagen, weil dass ich die abgegeben habe, ist ja nun auch schon, weiß nicht, 2,5 Jahre her.
Das ist spannend, als wir die letzte Podcast-Episode aufgenommen haben. Ich kann mich noch erinnern, da hast du drüber gesprochen, dass das dein Thema sein wird. Und jetzt können wir drüber sprechen, was draus geworden ist.
Ja, genau. Also das Ziel der Arbeit war es auf jeden Fall, einige Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wie sich ein KünstlerInnenmanagement unterstützend verhalten kann. Weil so jetzt in dem beruflichen Kontext sind Künstler, ManagerInnen die nächsten Personen, die an den KünstlerInnen dran sind, also viel dichter dran als irgendwie der Booker und die Person vom Label. Und ich habe das tatsächlich hier mal neben mir aufgeschlagen. Ich würde da jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen. Es sind 10 Handlungsempfehlungen, die ich entwickelt habe. Und zum einen geht es natürlich auch so ein bisschen so in die Kerbe, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Die Person kann nur sich selber retten. Als Künstlermanagerin kann man aber zum Beispiel dazu beitragen, dass man aktiv Hilfe mitsucht. Es ist empfehlenswert, dass die Künstlermanagerin ein Netzwerk bis in die Medizin haben. Also es ist auch so ein bisschen Teil des Berufsbildes, wirklich in sehr viele Richtungen vernetzt zu sein, bis hin in die Medizin und psychologische Betreuung, um da schnell irgendwie Hilfe vermitteln zu können. Auch im besten Fall spezialisierte PsychotherapeutInnen zu kennen oder zu Rate zu ziehen, die sich mit den Gegebenheiten der Musikbranche und mit der Leidenschaft, die KünstlerInnen dafür haben, ein bisschen auskennt, um die besser verstehen zu können und so die Erfolgschancen der Therapie gegebenenfalls besser sein können. Dann auch so finanzielle Aspekte mit zu berücksichtigen, rechtzeitig finanzielle Absicherungen zu treffen. Denn wenn dann KünstlerInnen irgendwie ausfallen, Touren absagen müssen und so weiter, dann kann es halt bei vielen wirklich finanzielle Engpässe auch hervorrufen. Dann auch schon gerade NewcomerInnen rechtzeitig über die Risikofaktoren, die Musikbranche als Berufsfeld mit sich bringt, aufklären, weil man schon in einigen Beispielen habe ich dann eben gesehen, dass einige KünstlerInnen da vielleicht so ein bisschen reingestoßen wurden, ein bisschen blauäugig, und es ist nun mal einfach irgendwie eine Branche, die gewisse Risikofaktoren mit sich bringt, das dann auch im Laufe der Arbeit vorher ausgeweitet wurde. Aber dass gerade auch KünstlerInnen, die schon eine gewisse psychische Vorbelastung haben, ein Bewusstsein dafür haben, auf was sie sich da einlassen. Und dann in der Zusammenarbeit weiterhin die KünstlerInnen zu fordern, aber ohne Druck aufzubauen. Es ist ja gerade bei Menschen mit Depressionen oft auch hilfreich für sie, wenn man eine gewisse Struktur vorgibt. Und das können KünstlermanagerInnen ganz gut tun, im Rahmen des Möglichen, aber eben ohne sie dann zu überfordern und irgendwie Druck aufzubauen. Und das Ganze hilft natürlich dabei, dass die Karriere noch irgendwie aufrechterhalten werden kann. Dann eben auch einfach das Gefühl vermitteln, dass man da ist für die Person und das eben natürlich auch ernst meinen und sich dementsprechend verhalten. auf die Bedürfnisse eingehen und dann eben auch Grenzen wirklich akzeptieren, weil ich da mir zum Beispiel auch ein Beispiel angeschaut habe, wo der Künstler schon wirklich vermehrt gesagt hat, er kann nicht mehr, er will aufhören und wurde dann aber weiterhin immer noch, doch nochmal hier eine Tournee und dahin weiter gedrängt. Das halt ein sehr kontraproduktives Verhalten in dem Sinne war. Dann aber auch sowas wie Diskretion der Öffentlichkeit gegenüber und PartnerInnen gegenüber waren, wenn das der Künstler oder die Künstlerin so möchte, bei gleichzeitigem Enttabuisieren, also auch kein Tabuthema draus machen, aber so ein Safe Space für den Künstler oder die Künstlerin wahren. Genau. Sich selber einfach fortbilden. Man kann besser helfen, wenn man irgendwie mit der Thematik befasst ist, natürlich. Hilfe zur Selbsthilfe hatte ich ja schon erwähnt. Natürlich auch gleichzeitig müssen die KünstlerInnen sich selber schützen. Das ist ein Beruf, wo man sehr emotional verbunden ist mit seinen KlientInnen und da schnell so ein bisschen mitgerissen werden kann. Also auf jeden Fall auch die eigene mentale Gesundheit wahren, denn nur so kann man anderen helfen, wenn man selber eine gewisse Stabilität mit sich bringt und aber halt auch in all diesen ganzen Lösungsansätzen die KünstlerInnen immer aktiv mitnehmen und mit denen transparent gemeinsam entwickeln, damit die sich auch nicht irgendwie übergangen oder bevormundet fühlen. Genau, das waren jetzt erstmal so grob die Handlungsempfehlungen, die diese Arbeit ausgespuckt hat. Und ja, ansonsten habe ich da drin eben so ein bisschen so den aktuellen Stand der mentalen Gesundheit in der Musikbranche beleuchtet, im Sinne von, ja, was gibt es für Risikofaktoren, wie aufgeklärt sind die Leute schon in der Branche. Ich habe mir ja bekannte Fälle angeschaut von KünstlerInnen. Ich weiß nicht, Avicii war irgendwie ein großes Thema, weiß ich auf jeden Fall noch. Tessa Bennington natürlich auch. Der Sänger von Jupiter Jones hat ein Buch geschrieben. All solche Sachen habe ich mir dann angeschaut, um halt so ein bisschen aus der Vergangenheit auch lernen zu können. Im Hinblick darauf, wie haben sich da die Managements verhalten und wie ging es vielleicht besser?
Was sind die Risikofaktoren in der Musikbranche?
Also erstmal ist es natürlich, also MusikerInnen, die sind mit ihrem Beruf anders verbunden als jetzt, ich weiß nicht, ein Mitarbeiter einer Versicherung, da hängt sehr, sehr viel Leidenschaft drin. Das geht einem alles sehr emotional ans Herz, wenn da irgendwie was los ist. Also die identifizieren sich total mit ihrer Rolle. Und wenn man dann halt auch so viel, ja, Energie, Selbstwert und so weiter aus einer Tätigkeit zieht, ist das einfach auch irgendwie sehr aufreibend, sage ich mal. Deswegen ist es halt so ein Berufsfeld, alles, was da passiert, ja, belastet so die eigene mentale Verfassung irgendwie total aktiv. Und dann ist es natürlich auch ein sehr konkurrenzbetontes Feld. Dieses Stehen in der Öffentlichkeit ist für viele KünstlerInnen schwierig, gerade wenn das dann auch so sehr plötzliche Erfolge sind. Kann es zu großen Überforderungen kommen. Sowas wie Shitstorms, Hate und so weiter ist natürlich auch was, was sehr, sehr belastend werden kann. Teilweise muss man Vertragsbedingungen erfüllen. Als Künstlerin hat man ja auch quasi für sein Team eine große Verantwortung. Also wenn ich jetzt ein Artist bin und habe dann hinter mir ein Management und Tourmanagement und so weiter und wenn ich dann ausfalle als Künstlerin, verlieren die auch ihre Jobs und so weiter. Also es ist irgendwie mit sehr viel Druck verbunden. Sehr viele Verführungen liegen da auch natürlich. Ich meine, der Zugang zu Drogen, Partys und so weiter ist da oft nicht weit, was auch ein Risiko auf jeden Fall darstellen kann. Es ist auch immer noch irgendwie ein sehr, ja, es ist kein sicherer Beruf. Es bleibt immer prekär. Also auch selbst wenn da vielleicht mal eine Zeit lang Erfolge da waren, die können auch genauso schnell wieder weg sein. Man weiß nicht, was in ein, zwei Jahren ist. Das sind alles auf jeden Fall Risikofaktoren.
Wie viele Leute stecken dahinter? Weil du sagtest ja schon, Management, Tourmanagement.
Ja, also wenn das jetzt so eine riesige Künstlerin ist, da hat man natürlich irgendwie alles dabei. Personen aus dem Verlag, Vertrieb, Label, Booking. Solche Leute haben ja auch irgendwie noch Brandkooperationen und so weiter. Da sind jetzt natürlich hängen nicht alle Personen direkt an der Künstlerin dran. Also wenn jetzt jemand im Vertrieb arbeitet, ob dann da jetzt eine Künstlerin was rausbringt oder nicht, das ist denen egal. Aber gerade wenn es so um Live geht, wenn das eine große Produktion ist, sind da bestimmt, ich weiß nicht, 20, 30 Leute irgendwie involviert. Und dann gibt's eben so gewisse Core-Personen, wie zum Beispiel das Management oder irgendwie Tour-Management ist dann ja auch jeweils nochmal unterschiedlich. Sind es vielleicht selbstständige Personen? Sind die in der Agentur und arbeiten noch für andere? dass die dann eventuell direkt von so Ausfällen betroffen sind. Aber genau, ich meine, bei so, jetzt kann ich mir selber teilweise auch gar nicht ausmalen, bei so richtig großen Künstlern in richtig großen Produktionen und auch so international agierenden Leuten stecken da, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele dahinter, ja. Wenn jetzt ein Künstler bei einem Label gesigned ist, da arbeitet dann ja auch nicht nur irgendwie eine Person, macht da das Marketing, hast vielleicht noch ein A&R. Da sind im Hintergrund ja auch wirklich immer noch sehr, sehr viele verschiedene Leute dran beteiligt, für die das dann vielleicht eben nur so ein Thema von ganz, ganz vielen ist. Aber wenn man jetzt mal alles zusammenzählt, da stecken schon viele Leute hinterher.
Ich habe kürzlich gelesen, dass Würz seine Tour abgesagt hat, weil es werden nicht genug Karten verkauft oder es wurden nicht genügend Karten verkauft. Jetzt stelle ich mir vor, der Künstler, in dem Fall Würz oder auch du oder wer auch immer, ist ja das Aushängeschild, das Produkt im Endeffekt. Und jetzt wird so eine Tour abgesagt. Da steckt ja wahnsinnig viel Geld hinter, die Vorbereitung und so weiter. Und er sagt ganz klar, wenn ich diese Tour spielen würde, dann gehe ich ganz stark ins Minus. Und das ist halt auch so eine Rechnung, die er da aufgestellt hat und hat gesagt, das geht nicht. Ich muss leider absagen. Womit verdient dann der Künstler noch Geld? Weil bei Spotify oder Apple oder wo auch immer verdienst du ja auch nicht die dicke Kohle. Wo verdient so ein Künstler Geld?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich von mir da spreche, ich habe ja auch so ein, das ist ja ein Freizeitprojekt eher, das sind so geringfügige Beträge, die ich da bekomme. Ich werde wahrscheinlich nie überhaupt auf die schwarze Null kommen. Deswegen ist es für kleine KünstlerInnen, haben die meisten auch noch andere Berufe, wo dann das Geld herkommt. Bei den großen, genau, Ticketverkäufe, Merchandise, das ist eine ganz gute Geldquelle, wenn es halt gut läuft, wenn die schon größer sind, Brand-Deals. Also das kommt, da kommt das Geld dann gar nicht unmittelbar aus der Musik, sondern eben aus Kooperationen, die sich darüber ergeben. Grundsätzlich, wenn ein Label-Deal eingehst, dann bekommst du auch erstmal einen Vorschuss. Das ist natürlich im Prinzip auch eher wie so ein Kredit zu verstehen, der muss oder so sollte zurückgezahlt bzw. eingespielt werden. Also wenn, dann bekommst du einen Vorschuss und dann kommt die Musik raus und alles, was dann an Einnahmen passiert, wird damit auch erstmal verrechnet. Also das bekommen die KünstlerInnen selber dann gar nicht, sondern da muss erstmal halt ja die Vorauszahlungen wieder abbezahlt werden. In den normalen Fällen, also in den normalen großen Labels, ist es aber so, wenn der Vorschuss, wie man das so sagt, nicht recouped werden kann, also wenn es nicht wieder eingespielt ist, dann muss der Künstler jetzt auch so das nicht irgendwie zurückzahlen. Also ich glaube, solche Knebelverträge gibt es auch bei irgendwelchen kleinen Indie-Labels oder irgendwie so komische Deals, habe ich auf jeden Fall auch mal gehört. In so großen Firmen ist es dann einfach so, dass man halt ein paar wenige sehr gut laufende Projekte hat, die dann quasi die kleinen Projekte alle so ein bisschen mittragen, die in sich eher Verluste machen. Aber ja, es sind teilweise wirklich wenige und kleine Geldquellen, die KünstlerInnen haben. Und deswegen kenne ich auch jetzt so im mittelgroßen Bereich auf jeden Fall Artists, die dann trotzdem noch einen anderen Job nebenbei haben.
Ja, aber der Job als MusikerIn ist ja auch schon hart. Und dann musst du quasi noch einen Job nebenbei machen, ne?
Mhm. Ja, das ist alles in allem sehr viel. Das kann ich mir auf jeden Fall aus erster Hand richten.
Okay. Du hast das erste Mal in diesem Jahr Deutsch gesungen.
Ja, stimmt. Also als KT Drives. Wobei wir spielen live tatsächlich auch immer deutsche Cover. Ich habe da so zwei Klassiker aus den 2000ern im Gepäck, die deutschsprachig sind. Die spielen wir da. Aber auch so grundsätzlich habe ich noch nie sehr viel Deutsch gesungen. Also auch als ich vorher nur gecovert habe, war es immer mehr Englisch. Ja, aber war auch mal spannend.
Ich habe dich im Frühling angerufen diesen Jahres und habe gesagt, Katie, ich möchte einen Song von dir. Das Ganze auf Deutsch. Und da hast du gesagt, oh, ich singe ja gar nicht in Deutsch oder habe ja keinen deutschen Song im Repertoire. Und du hast im Endeffekt für dieses Filmprojekt, was wir hier in Walsrode verwirklicht haben, einen Song geschrieben. Erzähl mal ein bisschen was über den Song.
Ja, also musikalisch hat der schon existiert. Da haben wir ein Instrumental genommen von meiner allerersten Single, Maniac, weil du den Song auch ganz gerne mochtest, ja. Weil du beziehungsweise als Referenz halt auch gesagt hattest, so in welche Stilrichtung soll es denn gehen, so ungefähr wie Maniac. Und das war einfach so eine gewisse Arbeitserleichterung, dann da einen bestehenden Song von der musikalischen Seite zu nehmen. Und den Text habe ich auf Basis des Drehbuchs geschrieben. Das Drehbuch hat der Niklas mit dir zusammen entwickelt Und das habe ich gelesen und habe dann versucht, so ein bisschen ja aus der Sicht der beiden ProtagonistInnen zu sprechen, deren Gefühls- und Gedankenwelt zu beschreiben. Und so habe ich diesen Text entwickelt. War auf jeden Fall auch mal eine ganz spannende Erfahrung, so eine Auftragsproduktion sozusagen zu machen. Das ging dann eigentlich auch ziemlich schnell, so ein, zwei kleine Korrekturen im Nachhinein noch, nachdem ich das erste Mal reingeschickt hatte. Und dann war das eigentlich direkt die fertige Version, die wir dann genommen.
Ich frage mich immer, wenn eine Künstlerin einen Text schreibt, sei es jetzt ein Buch oder einen Song oder ein Gedicht, wie passiert sowas? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze jetzt am Schreibtisch und sage, so, ich will jetzt ein Gedicht schreiben oder ein Buch oder einen Song. Ich habe es in der Vergangenheit gemacht, wenn ich Rotwein getrunken habe tatsächlich. Dann konnte ich super schreiben. Ist natürlich nicht, jetzt nicht positiv zu sagen.
Ist auch in Ordnung. Sag mal, du warst in einer entspannten Situation.
Ich war in einer entspannten Situation, danke.
So gemütlicher Abend, Kerzenschein und dann halt ein leckeres Glas Rotwein. Also warum?
Genau. Wie machst du das?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also oft ist es wirklich, wenn ich jetzt so für mich einfach irgendwie einen Song schreibe, da kommen die Ideen ja auch so im Vorbeilaufen. Also irgendwo, ich höre einen Song, werde dann da vielleicht irgendwie von einem Wort inspiriert. Ich sitze in der Bahn, ich kriege irgendeinen Gedanken. Das ist nichts, wofür ich mich jetzt aktiv an den Schreibtisch setze. Das ist dann eher so ein Schritt, wenn ich schon so grobe Ideen habe für den Song und da schon eine Struktur vorhanden ist, um das dann auszuarbeiten. Das ist dann schon so ein gezieltes, okay, ich setze mich da jetzt hin und möchte hier irgendwie an dem Song weiterarbeiten. Ansonsten schreibe ich halt immer im Notizdokument, im Handy, sobald ich irgendwelche Ideen kriege, sei es Text oder auch für Musik, schreibe ich die Ideen auf, damit sie nicht verloren gehen. Und schreibe dann aber auch so, weiß ich nicht, an diversen verschiedenen Orten einfach mal in der Bahn, wenn mich da gerade die Inspiration überkommt, tatsächlich auch im Fitnessstudio häufig. Also ich mache so zwischen den Sätzen, sitze ich dann immer da am Handy und schreibe, weil ich dann vielleicht währenddessen irgendwie das so auf Repeat höre, das Instrumental, wo ich den Text draufschreiben möchte. Also so ein bisschen in Situationen, wo die Gedanken dann auch einfach so ein bisschen frei fließen können und eben nicht so diese erzwungene Kreativität dann da in so einer Schreibtischsituation vielleicht eher vorherrschen würde, sondern in ganz anderen Kontexten. Und setze mich dann eben immer mal wieder gezielt hin, um das Ganze auszuarbeiten und die Songs fertig zu machen.
Also immer schreiben, schreiben, schreiben. Notizen machen.
Genau, ja, auch wenn es jetzt irgendwie, ich habe ja jetzt auch erst, ich weiß gar nicht, seit wann arbeite ich jetzt an meiner neuen Musik, aktiv, glaube ich, auch so Mai, Juni, aber ich habe ja vorher schon anderthalb Jahre darauf rumgedacht, deswegen in meinem Kopf existierte jetzt auch schon ganz viel, wo wir jetzt eben dabei sind, hörbare Songs draus zu machen. Und in den anderthalb Jahren habe ich halt auch einfach immer, wenn ich irgendwelche Ideen und irgendwelche Inspirationen hatte, das immer schon festgehalten, obwohl es ja gar keine aktive Writing-Phase dann war. Und wenn ich jetzt auch schon Ideen für irgendwie noch folgende Projekte habe oder so weiter, halte ich die auf jeden Fall auch schon mal fest, wo ich dann später drauf zurückgreifen kann.
Der Song, den du für uns geschrieben hast, ist Stummer Hilfeschrei. Darf ich diesen Song am Ende des Podcastes online stellen?
Ja, auf jeden Fall. Gerne. Hört ihn
okay.
Mal an.
Da frage ich jetzt einfach mal wegen den Rechten, weil das ist ja auch so ein ganz dünnes Eis, ne? Wer hat die Rechte an dem Song und an der Musik und so weiter und so weiter? Aber das liegt, glaube ich, alles bei dir, ne? Du hast kein Management, du machst alles alleine, ne?
Ja, genau, das liegt alles bei mir. Ich weiß auch gar nicht, wie das, wenn du den Podcast auf Spotify hochlädst, da kann man, glaube ich, auch immer nur so 30 Sekunden eines Songs oder so einblenden, meines Erachtens. Also kriege ich das auf jeden Fall immer bei anderen Podcasts mit, wenn ich die höre. Aber also sofern das irgendwie möglich ist, darfst du meine Sachen auf jeden Fall gerne verwenden und kannst darauf verweisen, dass das Ganze auch nochmal auf meinem Spotify-Profil zu finden ist. Aber ich freue mich ja auch, wenn den möglichst viele Leute hören, die Leute irgendwie berührt und das Aufmerksamkeit auf dein Projekt lenkt. Deswegen feel free. Mach, was du möchtest damit.
Also ihr müsst jetzt den Podcast bis zum Ende hören und dann hört ihr den Song Stummer
Hilfeschrei. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört ihr den direkt nochmal in meinem Katalog da, in meinem Repertoire.
Man findet dich überall.
Richtig, richtig.
Was gibt's Neues? Du hast gesagt, neue Musik. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, warst du noch solo unterwegs, ohne Band. Jetzt mit Band.
Genau, also die Live-Branche ist ja jetzt so nach der Corona-Pandemie allmählich wieder aufgewacht. Deswegen war es dann allerhöchste Zeit, dass ich mir für live eine Band dazu hole, weil es halt eben einfach, also Rockmusik ist so. Wir treten meistens als fünfköpfige Band auf und waren in den letzten 2 Jahren eigentlich auch relativ viel schon unterwegs. Dafür, dass es so die absoluten Anfänge waren, sind wir ziemlich gut rumgekommen auf vielen kleinen Festivals und Stadtfesten, spielen natürlich in Berlin auch ab und zu mal. Und Booking ist ja auch immer so ein Ongoing-Projekt. Da bin ich natürlich jetzt gerade auch fleißig schon wieder dran fürs nächste Jahr. Da stehen auch schon ein paar Sachen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und was dann neue Songs angeht, genau, ich bin da gerade viel im Studio. Ich arbeite mit einem Produzenten zusammen, mit einem neuen Produzenten auch, kennen uns aber auch schon ziemlich lange und ja, arbeiten da recht viel gemeinsam aus, was im kommenden Jahr dann auch alles erscheinen soll. Also das nächste Jahr 2025 wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr intensiv, sehr voll, sehr aktiv. Da wird sehr viel passieren. Spielen live, aber dann liegt eben der Fokus auch wieder auf der Promo von neuer Musik. Und wir freuen uns natürlich auch im Live-Kontext sehr, dass wir dann eine neue Setlist haben, weil wir jetzt 2 Jahre lang quasi das Gleiche gespielt haben. Da existierten meine bisherigen Songs ja alle schon. Die haben wir dann gespielt, ab und zu eben noch ein Cover dazu. Stummer Hilfeschrei haben wir jetzt zuletzt eben auch immer gespielt, also die deutsche Version statt der englischen Version des Songs. Für meine Bandjungs war es zum Spielen ja das Gleiche. ja, so schaut es aus und ich blicke voller ja, Vorfreude, auch ein bisschen Angst aufs nächste Jahr, wie viel das wird. Und treffe mich zum Beispiel heute dann auch noch mit 2 Personen, mit denen ich dann so an den ganzen visuellen Sachen arbeiten werde. Videos, Fotos. Weil das finde ich auch am KünstlerInnen-Dasein besonders schön, dass ich ja nicht nur mich in der Musik kreativ ausleben kann, sondern auch so ein bisschen im Visuellen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und da treffe ich im Hintergrund schon ganz, ganz viele Vorbereitungen.
Um was wird es in dem Album gehen? Gibt es da irgendwie so einen schwarzen Faden, der durchs Album geht, oder ist das ganz bunt gemischt?
Also es ist jetzt kein Konzeptalbum in dem Sinne, dass ich da jetzt irgendwie ein Overall-Thema habe. Es ist natürlich schon immer, ich schreibe halt aus meiner Perspektive, ich schreibe über persönliche Erfahrungen, Gefühle oder halt auch einfach so Themen, die ich interessant finde und dann so ein bisschen weiterspinne, wo jetzt vielleicht das, was ich in einem Song beschreibe, nicht wirklich so erlebt oder passiert ist, aber so das Gefühl, was dahinter steht, dann halt schon irgendwie ehrlich auf jeden Fall ist. Was immer mal wieder auftaucht, sind so Märchenfiguren und irgendwie so Personen aus ja, ich sag mal, Filmen, so fiktive Personen, die tauchen irgendwie immer mal wieder auf. Ich überlege gerade, was ansonsten noch so irgendwie sich vielleicht irgendwie durchzieht. Also wenn es ist eher, dass halt so mehrere einzelne Songs vielleicht so ein bisschen ein ähnliches Motiv haben oder so gegenseitig nochmal aufgreifen thematisch. Aber ja, also es ist jetzt, ich denke schon, wenn man sich's anhört, dass man irgendwie einen gewissen roten Faden auch musikalisch irgendwie natürlich hört. Aber ich lasse da in Poprock, weil das ja eigentlich ein sehr breit gefächertes Genre ist, da kann man sich auch so ziemlich alles drunter vorstellen, auch wirklich immer ziemlich viele verschiedene Genre-Einflüsse hineinfließen und finde das ganz schön, da recht breit gefächert zu bleiben.
Wie ist es bei dir? Bist du jetzt so die Chefin von dem Ganzen und du triffst alle Entscheidungen? Oder darf jetzt auch der Drummer sagen, du pass mal auf, Katie, ich habe da irgendwie einen Song, der beschäftigt mich, weil es meine Geschichte ist. Ich habe den mal vorbereitet. Was hältst du davon? Hat er eine Chance oder sagst du, ne, ist mein Projekt?
Ja, nee, tatsächlich sind meine Musiker eigentlich wirklich rein Live-MusikerInnen. Also mein einer Gitarrist, der hat auf jeden Fall ein Solo bei einem Song auch eingespielt. Aber ansonsten entwickle ich die Songs nur mit dem Produzenten zusammen. Das wäre auch nicht mein Ding mit so vielen Leuten. Ich glaube, dann würde am Ende mir wirklich nichts mehr gehören, weil ich glaube, ich selber dafür auch einfach nicht so durchsetzungsfähig genug bin und würde dann da eher ganz unglücklich werden, weil alle dann irgendwas da machen und würde es nicht so richtig schaffen zu äußern, so hey, aber ich mag das so nicht. Und wäre dann aber hinterher irgendwie ganz unglücklich damit. Nee, ich bin eigentlich mit der Rolle als Solomusikerin dahingehend ganz ganz happy, dass ich die Entscheidungen treffen kann. In der Zusammenarbeit mit meinem Produzenten ist es natürlich auch so, also wir fangen meistens damit an, dass ich erstmal meine ganzen Ideen, die ich zu diesem Song habe, präsentiere und ich arbeite da viel mit Referenzplaylisten, wo wir uns dann durchhören. Ich erkläre, was genau ich da jetzt irgendwie gut finde und was ich daraus gerne draus entwickeln wollen würde. Text ist es unterschiedlich bei den Songs, ob ich dann teilweise schon wirklich irgendwie so Strophe, Refrain komplett ausgeschrieben habe, also dass auch schon so diese Struktur vorhanden ist, oder eher auch so ein bisschen so einzelne Worte und Sätze, wo ich dann erstmal noch warte, bis wir das Instrumental haben. Und wir entwickeln dann die Melodie und packen dann den Text nochmal so ein bisschen umformuliert so drauf, dass es halt gut passt. Und in den musikalischen Entscheidungen ist es schon natürlich, dass so mein Produzent, der dann auch ja die Gitarren selber einspielt, da erstmal sich so ein bisschen austoben kann und verschiedene Gitarrenlayer macht. Und ich sitze aber immer dabei, das ist mir auf jeden Fall auch mal sehr wichtig, dass ich direkt sagen kann, in welche Richtung es gehen soll. Und da haben wir natürlich manchmal auch unterschiedliche Meinungen und dann wird das eben ausdiskutiert. Ich meine, im Zweifel macht man einfach erstmal beide Versionen, hört sich beides an und sagt dann, ja, okay, so funktioniert es besser oder so funktioniert es besser. Und ich lasse mich da natürlich, also bleibe natürlich auch kompromissbereit und lasse mich da auch mal von was überzeugen. Aber bei den Dingen, die mir wichtig sind, da poche ich schon da drauf, dass das so umgesetzt wird, wie ich das möchte. Weil am Ende steht ja auch einfach halt mein Name drauf. So funktioniert das aber eigentlich ganz gut. Also es kommt schon viel von mir. Ich kann es halt nicht umsetzen, weil ich bin jetzt keine Instrumentalistin oder natürlich auch keine Prozentin. Wenn ich das alles selber machen könnte, würde ich das auch total gerne machen. Aber zum einen, wenn mehrere Leute dran denken, jetzt so oder also in diesem kleinen Rahmen zu zweit, kommen natürlich auch einfach nochmal ganz ganz tolle neue Ideen auf, die ich so nicht gehabt hätte. Und wenn man da irgendwie so auf einer ähnlichen Wellenlänge ist und so den meinen Geschmack versteht, dann funktioniert das auch wunderbar in der Zusammenarbeit. So läuft das.
Spielt Mental Health immer noch eine Rolle in deinen Songs? Auch jetzt bei den neuen Songs?
Ja, schon auf jeden Fall. Also ich hatte eigentlich auch im Kopf einen Song darüber zu schreiben, so ein bisschen aus der Perspektive, wie das ist, wenn man jemandem gerne helfen würde, es aber natürlich nicht kann und so ein bisschen hilflos irgendwie zusieht oder ja, also sich da hilflos fühlt in der Rolle in einem Kontext mit einer Person mit Depression. Ich habe das Thema dann aber noch so ein bisschen abgeändert. Das bezieht sich jetzt nicht mehr auf eine Person mit mentalen Schwierigkeiten. Ich wollte dann doch einfach nochmal eine noch persönlichere Story draus machen. Aber ist auf jeden Fall auch so aus diesem Blickwinkel geschrieben. Man würde gerne einer Person helfen und kann es aber irgendwie nicht. Ansonsten werden schon, also wenn man sich das anhört, glaube ich schon, weil ich dann auch so Anspielungen auf, ich weiß es nicht, selbst so Themen wie irgendwie Selbstverletzungen, Aggressionsprobleme, also was auch so Thema ist, dass man sich als Kind vielleicht vorgestellt hat, im Erwachsenenleben ist man immer total glücklich und es wird alles toll und dann sitze ich jetzt hier im Erwachsenen, heul jeden Tag rumgefühlt und bin irgendwie total unglücklich. Also solche Motive tauchen da auf jeden Fall auch auf. Und dann eben so Themen, die ja die mentale Gesundheit beeinflussen können, wenn es nicht so läuft, wie es einem guttun würde. Also was bei mir viel auch immer so ein Thema ist, irgendwie so ein bisschen so Unabhängigkeit, irgendwie frei sein, nicht von anderen klein gemacht zu werden und sowas. Das sind auch Themen, die auf jeden Fall auftauchen. Und wenn das halt so nicht erfüllt wird, dann geht's mir natürlich auch irgendwie schlecht. Also wie gesagt, ich würde das jetzt nicht so pathologisieren wollen bei mir, aber ich schreibe ja auch viel über Ängste und so weiter. Ich glaube, da können auf jeden Fall auch Leute, die irgendwie mit so ähnlichen Themen strugglen, sich ganz gut mit identifizieren und hoffentlich sich ein bisschen verstanden fühlen. Oder auch zum Beispiel ein Song geht es auch viel um so Mobbing-Thema in der Schule, was natürlich auch total belastend ist, auch im Nachgang noch. Und in dem Song beschreibe ich dann auch, weil das habe ich als Jugendliche, das ist mir viele Jahre später irgendwie aufgegangen, auf jeden Fall gehabt, habe ich also Derealisationen gehabt. Ich wusste damals selber natürlich überhaupt gar nicht, wie das, also was das eigentlich ist. Und habe das eher so ein bisschen einfach als so eine, was es ja auch ist, eine Wahrnehmungsveränderung wahrgenommen, wie jetzt irgendwie mal so ein kurzes Déjà-vu oder sowas, nur dass es halt länger ist. Ich kann mich auch wirklich ganz schlecht mehr daran erinnern, wie das war und wie lang und wie häufig. Ich würde mal sagen, irgendwie im Alter von 11 bis 14, also schon so ein paar Mal auf jeden Fall. Ich glaube jetzt nie lang, also jetzt vielleicht nicht länger als eine halbe Stunde oder sowas, aber ich kann mich da wirklich geringfügig nur noch dran erinnern. Wo ich aber halt schon auch drauf schließen würde, dass ich mich halt da teilweise so isoliert gefühlt habe. Plus dann eben so Faktoren, also ich habe mich ein bisschen belesen, ne, wie im jugendlichen Gehirn passiert ja auch irgendwie viel. Übermüdung, ich war, hab also hätte, glaube ich, mehr Schlaf gebraucht als Teenager. Und das jetzt so im Nachhinein versuche dann in so einem Song mal wieder so zu beschreiben. Das, bin ich mal ganz gespannt auf ein paar Leute, weil so klingt der Text, glaube ich, erstmal so ein bisschen wirr, wenn man nicht weiß, was er nämlich beschreibt. Bin ich mal ganz gespannt, ob ein paar Leute das irgendwie so ähnlich nachfühlen können.
Wie ist das, wenn du den stummen Hilfeschrei live spielst? Du wirst dir wahrscheinlich irgendwie anteasen, um was es geht. Jetzt hast du da, keine Ahnung, wie viele Fans vor der Bühne, die schön abgefeiert haben, und jetzt kommt irgendwann als Zugabe der stumme Hilfeschrei, der ja schon sehr tief geht. Wie geht das Publikum damit um?
Genau, also ich verweise auf jeden Fall immer auf das komplette Projekt, erzähle das ein bisschen, worum es geht, um halt den Kontext zu setzen und auch schon irgendwie klar zu machen, dass ich hier jetzt gerade nicht aus meiner persönlichen Perspektive schreibe. Ich finde es dann auch tatsächlich bei diesem sehr ernsten Thema ein bisschen schwierig, dann so auf der Bühne einfach abzugehen, sage ich mal, weil also ist natürlich schon ein energetischer Song. Deswegen versuche ich natürlich auch ganz normal im Programm irgendwie das Publikum zu animieren und wir gehen da ab auf der Bühne, aber es war mir noch selber mal aufgefallen, dass ich das so in einem thematischen Kontext dann irgendwie ein bisschen fühlt sich dann nochmal nicht ganz so richtig an. Aber ich denke, wenn ich da das in genügend Kontext setze, dass man dann auch trotzdem natürlich die Musik und den Song irgendwie lebhaft darbieten kann. Und war auch eigentlich immer ganz positives Feedback, dass die Leute es auch wirklich cool fanden. Und, ne, man Song auf Deutsch und auch irgendwie thematisch das spannend fanden.
Wie fandest du denn den Film überhaupt? Stummer Hilfeschrei, du hast ja mitgespielt sogar. Du warst live dabei. Was sagst du zu dem Ergebnis?
Ja, sehr berührend auf jeden Fall. Ich finde, das ist sehr gut geworden. Das transportiert die Gefühle sehr gut und natürlich auch die Message, dass es eben ja stark ist, sich Hilfe zu suchen und dass professionelle Hilfe eben auch wirklich was bringen kann und wirklich was hilft. Ich glaube, da haben ja viele Leute auch einfach Zweifel dran, die dann sagen, ja, ach, was bringt mir das denn? Und ich fand es auch sehr schön zu beobachten, wie ihr als Selbsthilfegruppe ja so einen schönen Zusammenhalt habt. Und wie das ja sichtlich irgendwie allen gut tut, die daran teilnehmen. Das war ja auch beim Dreh einfach eine sehr schöne Atmosphäre und das kommt auch gerade zum Ende des Songs auf jeden Fall sehr schön rüber, dass es eben auch so irgendwelche Vorurteile gegenüber Selbsthilfegruppen, glaube ich, sehr gut abbauen kann. Und deswegen denke ich, dass der Film da auf jeden Fall seine Aufgabe sehr gut erfüllt. Und es ist natürlich eben auch immer spannend, wenn man halt schon beim Dreh hinter den Kulissen dabei war, dann so das Ergebnis zu sehen oder das des Films mal so an die Entstehung zurückzudenken. Das ist sehr spannend. Ja, nee, ist sehr gut geworden.
Ich würde deine Kontaktdaten in die Podcast-Shownotes packen. Natürlich auch den Song und den Film und alles, was dazugehört. Und wahrscheinlich werde ich noch ganz, ganz viele Menschen anschreiben und dich bocken wollen nächstes Jahr, dass immer du noch mehr zu tun hast.
Alles immer sehr gerne zu haben, ja.
Vielleicht kommst du ja auch in Richtung Walsrode, das wäre auch eine coole Geschichte. Ich habe dich bisher nur einmal live als Solokünstlerin gesehen und würde dich gerne als Band mal live sehen. Aber ich denke, das kriegen wir 2025 bestimmt hin.
Auf jeden Fall gerne. Wenn da jemand was hört Richtung Walsrode, gebt mir gerne Bescheid von irgendwelchen Veranstaltungen. Schreibe ich sehr gerne an.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, kurzen Einblick gegeben hast, was passiert in 2025 und was passiert ist in 2024, drückt dir ganz fest die Daumen und ich freue mich, dass wir im Kontakt bleiben.
Ja, ebenso vielen, vielen Dank. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin mit dem im Kontakt bleiben. Das hat ja schon über 3 Jahre super funktioniert. Das ist ja nicht immer so. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu sprechen.
Mir auch. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und jetzt bleibt bitte dran, denn jetzt kommt der stumme Hilfeschrei. Also, genießt den Song. Dreht ihn richtig laut, wenn er laut ist, finde ich ihn richtig geil. Genießt den Song. Katie, vielen lieben Dank.
Dankeschön. Tschüss an alle.
Tschüss.
Die Last auf meinen Schultern wiegt viel zu viel. Keiner sieht, wie ich wirklich fühl. Auf graue Tage folgen schwarze, wird es nie mehr helfen mir. Alle anderen Menschen scheinen zu funktionieren. Ich bin dagegen wertlos, kriege nichts mehr hin. Leere und die Einsamkeit sind alles, was mir bleibt. Mein Leben hat seinen Sinn. Leichtigkeit verloren, dann kann ich auch ganz gehen.
War der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.